Ja, wir studieren Jakobus Kapitel 3, und zwar die Verse 13 bis 18. Und heute kommen wir tatsächlich an, dass wir den Text auch auslegen werden. Schlagt bitte diesen Text auf. Wir haben uns mit den beiden letzten Predigen viel Hintergrundwissen angeeignet, das uns heute beim Verstehen des Textes hoffentlich auch sehr hilfreich sein wird. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Ich lese. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Nun, in diesem Text geht es um Weisheit. Es wird hier zwischen irdischer und himmlischer Weisheit unterschieden. Und Weisheit ist hier für Jakobus das nächste Prüfungskriterium, der nächste Test für wahren errettenden Glauben. Jakobus bringt eine Reihe von Tests, wie ihr bereits wisst. Und ich weiß, ihr träumt bald davon, aber es ist gut, dass ihr euch das einprägt. Eine Reihe von Tests, anhand derer ein Mensch sich prüfen kann, ob sein eigener Glaube echt ist. Und die Weisheit steht hier als nächstes auf seiner Liste, und er sagt seinen Lesern, dass diejenigen, die tatsächlich errettet wurden, die einen lebendigen Glauben haben, eine bestimmte Art von Weisheit besitzen. Und das heißt, ihre Bekehrung wird in ihrer Weisheit offensichtlich. Weisheit ist der Beweis dafür, was für eine Person wir sind. Und wir erinnern uns, Weisheit ist hier nicht ein Synonym für irgendein bestehendes Wissen, das du oder ich besitze. Es bedeutet nicht Information. Weisheit ist vielmehr die Anwendung von faktischem Wissen mit Hilfe göttlicher Macht, um das Leben zu verändern, um Einstellung zu verwandeln und um unser Verhalten in Gerechtigkeit zu verwandeln. Lieben, Weisheit ist also nichts anderes, als in Gerechtigkeit zu wandeln, um in Wahrheit zu wandeln. Genauer gesagt, wie ich gemäß der Weisheit Gottes lebe, ist ein Barometer meines geistlichen Zustandes. Gott will nicht, dass du irgendein abgehobener, intellektueller, hochgeistiger Mensch bist. Gott legt nur Wert auf Weisheit, die unser Leben verändert. Weisheit in biblischer Hinsicht bezieht sich also auf unsere Lebensweise. Und wahre Weisheit bedeutet, dass unsere Kenntnis von Gott unser Leben verändert und dass wir das praktisch ausleben. Wir haben bereits Weisheit aus der Perspektive des Alten Testaments betrachtet, und darauf baut Jakobus auf. Und wir mussten uns ein bisschen damit beschäftigen, damit auch wir das Wissen haben, das die ursprünglichen Empfänger bereits besaßen. Das ist ein jüdischer Kontext, wie ihr wisst. Und im Alten Testament war im Wesentlichen die Frucht des Herrn der Beginn der Weisheit. Weisheit beginnt damit, dass wir den Herrn fürchten. Und die Furcht des Herrn ist gleichbedeutend mit errettendem Glauben. Das haben wir festgestellt. Den Herrn zu fürchten bedeutet, ehrfürchtiges Vertrauen in ihn zu setzen, und indem ein Mensch sich von seiner Sünde abwendet und sich im Glauben Gott zuwendet, und zwar das Böse hasst und Gehorsam liebt. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Sobald ein Mensch also seinen Glauben in Gott gesetzt hat, war das der Beginn eines Lebens der Weisheit. Die Furcht des Herrn war also Anfang der Weisheit. Und diese Weisheit kommt, wie wir gesehen haben, von Gott, und sie wird nur denjenigen verliehen, die eine Beziehung zu Gott entwickelt haben. Alle von uns, die wir auf Gott auf persönliche und auf eine innige Weise kennen, haben diese Weisheit von ihm empfangen und sie offenbart sich jetzt in unserem Leben. Wir werden die Weisheit Gottes offenbaren und wir sollten zunehmend mehr diese Weisheit Gottes offenbaren. Denn ein wahrer Christ wird den Herrn Jesus lieben und sollte den Herrn Jesus zunehmend mehr lieben. Ein wahrer Christ wird dem Herrn dienen und er wird ihm zunehmend mehr dienen. Ein wahrer Christ ist gehorsam, er sollte zunehmend mehr gehorsam sein. Wenn wir also sagen, dass wir gläubig geworden sind, dann haben wir Gottes Weisheit erhalten. Und das bedeutet jedoch nicht, hört gut zu, dass wir die gesamte Weisheit haben, die man haben kann. Kommt nicht damit an und denkt, dass ihr absolut weise seid. Nein, die Weisheit Gottes zu offenbaren ist ein wahres Zeichen, also eines Gläubigen. Aber niemand von uns offenbart die Weisheit Gottes in ihrem höchsten Ausmaß. Das tun wir nicht. Und wenn wir also sagen, dass Weisheit das Zeichen eines Gläubigen ist, dann können wir auch sagen, dass dieser Abschnitt ein ermutigender und ermahnender Text ist, um gleichzeitig unsere Hingabe an diese Weisheit zu steigern. Auch im Neuen Testament sehen wir die Weisheit an den Akt des Glaubens geknüpft. Schlag dazu bitte einmal Matthäus 7 auf. Worte aus der Bergpredigt Jesu, Matthäus 7, Vers 26. Und ihr erinnert euch sicherlich, dass es Menschen gibt, die das Wort Gottes hören. Aber dabei bleibt es dann auch. Und dann gibt es Menschen, die das Wort Gottes tun. Und das sind die wahren Christen, nicht diejenigen, die es nur hören und nicht diejenigen, die nur darüber reden. Es gibt es genüge, sondern diejenigen, die es tun. Und Jesus gibt eine wunderbare Illustration. Schaut einmal von Vers 24 an. Da heißt es, an jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Nun, hier sehen wir einen Menschen, der zwar religiös, aber nicht errettet war. Er hat Religion im Leben, aber kein Fundament. Und deshalb war er ein was? Ein Narr. Auf der anderen Seite sehen wir hier einen wahrhaft bekehrten Menschen, der das Wort Gottes tut. Und das ist gemäß der Schrift ein weiser Mensch. Gemäß den Worten unseres Herrn Jesus wird Weisheit hier also mit wahrer Errettung gleichgesetzt. Dann in Kapitel 25, auch in der Matthäus-Evangelium, in der Ölbergsrede, spricht er über seine Wiederkunft und er erzählt ein Gleichnis, sehr bekannt, über das Reich der Himmel, das wie 10 Jungfrauen sein wird, die ihre Lampen nahmen und die Lampen repräsentieren übrigens das christliche Bekenntnis. Diese Lampen sind Symbole des Christentums in diesem Gleichnis. Und diese Jungfrau zogen aus, um den Bräutigam zu treffen. Sie wollten Christus bei seiner Ankunft treffen. Und sie alle hatten ihre Symbole christlichen Glaubens. 5 von ihnen waren was? 5 waren weise. Aber 5 von ihnen waren töricht. Und die Törichten nahmen nur ihre Lampen mit. Sie hatten ein Glaubensbekenntnis. Aber was hatten sie nicht? Sie hatten kein Öl. Und das bedeutet, sie hatten keine Realität. Innen war alles leer. Es war alles nur eine äußere Hülle. Es war nur Ritual. Es war ein Bekenntnis ohne Bezug zur Realität. Da heißt es in Vers 4, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Das bedeutet, sie richteten den Docht auf, damit er funktionierte. Und die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl. Aber Rettung, wie ihr wisst, lässt sich nicht von einem Menschen auf einen anderen übertragen. Das ist nicht möglich. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Nun, ganz offensichtlich, das war zu spät. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, ebenso wie in Matthäus 7, Herr, Herr, tu uns auf! Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Nun, ihr wollt sicherlich kein Narr sein, dessen religiöses Bekenntnis der Bezug zur Realität entbehrt. Nein, ihr wollt viel mehr weise sein. Und ihr wollt euren christlichen Glauben bekennen, der in der Realität auch ausgelebt wird. Und auch hier wird Weisheit also wieder mit wahrem, rettenden Glauben gleichgesetzt. Und dann schlagt bitte mal 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23 auf. Auch dort findet sich eine ähnliche Gleichung. Dort heißt es in Vers 23, 1. Korinther 1, 23, wir verkündigen euch Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, zwar zum Heil berufen sind, es geht um errettete Juden und Griechen, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist wunderbar. Und es geht weiter, hört gut zu. Wenn ihr Christus annehmt, dann wird euch für euch die Weisheit Gottes. Er selbst. Und auch hier wird Weisheit wieder mit errettenden Glauben quasi gleichgesetzt. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Wenn ihr Christus annehmt, dann erhaltet ihr diese Weisheit. Und in 2. Timotheus 3, haben wir heute Morgen auch schon gehört, sagt Paulus zu Timotheus, bleib bei dem, was du gelernt hast, Vers 15, weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Lieben, Glaube, der in Christus Jesus ist, dieser Glaube macht euch weise. Und wahre Weisheit ist deshalb ein typisches Kennzeichen eines erretteten Menschen. Und genau das sagt Jakobus hier. Er sagt, man kann den geistlichen Zustand eines Menschen an seiner Weisheit erkennen. Nun, was für eine Art von Weisheit legen diese Menschen an den Tag? Nun, das waren einige, die darum stolzierten, meinten, Weisheit zu haben, aber sie haben es nicht in ihrem Leben gezeigt. Und er sagt, das ist nicht die Weisheit, die von Gott kommt, sondern das ist die Weisheit, die vom Teufel kommt. Das ist irdische. Nun, er vergleicht falsche Weisheit in Versen 14 bis 16 und mit echter Weisheit in Versen 17 und 18. Lass uns das noch einmal Vers 13 in Erinnerung rufen. Er stellt die Frage, wer ist ein weiser Mensch? Nun, ganz offensichtlich gingen die Leute nicht herum und sagen, ich bin ein Narr, ich bin ein Narr, ich bin ein Narr. Nein, es liefen Leute rum, die behaupteten, weise zu sein. Aber wer von ihnen war wirklich ein Mensch, der verständig war und echte Weisheit besaß? Und Jakobus sagt einfach, der soll es zeigen. Und er weist auf drei Bereiche hin. Erstens zeigt er es anhand seines guten Lebenswandels. Und das bezieht sich auf das allgemeine Verhalten. Das ist das Allererste. Wenn ihr einen weisen Menschen längere Zeit kennt und ihn in den Prüfungen, Bedrängnissen und Notlagen des Lebens erlebt, werdet ihr die Weisheit Gottes anhand des Verhaltens dieses Menschen erkennen. Zweitens soll er es nicht nur anhand seines allgemeinen Verhaltens, sondern auch anhand seiner Werke zeigen. Das bedeutet spezifische Taten. Das ist das Zweite. Nicht nur allgemein, sondern ganz spezifisch. Die göttliche Weisheit wird sich nicht einfach nur so allgemein offenbaren, sondern ganz spezifisch in Taten, in seinen Werken. Und dann schließlich drittens, das haben wir bei der ersten Predigt in dieser Serie betrachtet, drittens anhand einer Einstellung der Demut, einer Einstellung der Sanftmütigkeit. Die Weisheit Gottes sollte sich also, sofern man sie für sich in Anspruch nimmt, im Verhalten, im Allgemeinen, im spezifischen Taten und in der Einstellung zeigen. Diesen drei Bereichen. Jeder Mensch, nun, der diesen Abschnitt liest oder diese Botschaft hört, muss sich selbst unter die Lupe nehmen. Und das wollen wir tun. Wer ist also weise? Derjenige, der es durch sein allgemeines Verhalten, der es durch seine spezifischen Taten und durch seine demütige Einstellung beweist. Und Jakobus führt uns jetzt zu dem Text. Und zuerst wollen wir in den Versen 14 bis 16 die falsche Weisheit betrachten. Und das ist eine Weisheit nicht von Gott, Weisheit, die keine Beziehung zu Gott hat. Sie ist Gott gegenüber nicht gehorsam und kennt Gottes Wahrheit nicht. Jakobus gräbt unter der Oberfläche dieser weltlichen Weisheit, um uns einige Dinge darüber zu sagen. Erstens, die Motive falscher Weisheit. Die Motive falscher Weisheit in Vers 14. Da heißt es, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und hier erfahren wir, welche Absicht hinter dieser falschen Wahrheit sich verbirgt. Er sagt, in eurem Herzen. Und da finden wir das Motiv aller Handlungen. Erinnert euch an Sprüche 4, 23? Da heißt es, mehr als andere behütet euer Herz. Denn von ihm aus geht das Leben. Und er schaut hier also in die Herzen und sieht dabei, was die Menschen motiviert. Und es gibt zwei Dinge, die motivieren. Das eine ist bitterer Neid und das zweite ist Selbstsucht. Welche Motive verbergen sich hinter menschlicher Weisheit? Erstens bitterer Neid und zweitens bittere Eifersucht. Bitterer Neid ist bittere Eifersucht. Ist nur ein anderer Ausdruck. Je nach Übersetzung. Jakobus schreibt, wenn ihr aber bitteren Neid habt, und das bitter bedeutet genau eben das, was es sagt, Pikros wird für bitteres, nicht trinkbares Wasser verwendet. Und das Wort Neid oder Eifersucht, Zelos, wird hier im negativen Sinne verwendet. Das bedeutet böser Neid. Und dahinter verbirgt sich der Gedanke von schroffer, einfach bittere Selbstsucht, die im Prinzip gegenüber allen anderen Groll hegt. Mit anderen Worten ist das eine Ich-Welt, in der diese Leute leben. Menschen, die falsche Weisheit besitzen, haben ihre eigene Welt. Es ist eine selbstgestaltete Welt, die sich auf sich selbst bezieht. Es dreht sich alles um das Selbst, um das Ich. Es ist eine Einstellung, die vom bitteren Neid geprägt ist, welche sie jedem, der ihre kleine Welt bedroht, wirklich dann auch entgegenbringen. Sie hegen einen Groll gegen jeden, der ihr Territorium oder ihre Errungenschaften bedroht, der ihren Ruf bedroht. Der Ruf, sie in ihrem kleinen Eckchen dieser Welt irgendwie einzuengen. Oh, dann werden diese Leute böse, sehr böse und sehr eifersüchtig und sehr neidisch. Ihre Weisheit ist ich-zentriert und jeder Mensch, der sich nur auf sich selbst konzentriert, hat bittere Probleme und hat bitteren Neid. Manche gehen damit besser um als andere, aber alle egozentrischen Menschen mit weltlicher Weisheit kämpfen damit. Jeder Einzelne. Jeder, der nicht meiner Meinung ist, ist ein unerbitterlicher Feind. Er ist ein Widersacher. Komm bloß nicht in meinen Weg. Jeder, der nicht meiner Meinung ist, hat einfach nur Unrecht. Und auf jeden, der nicht meiner Meinung ist und erfolgreich ist, auf den bin ich neidisch, gegen den bin ich bitter. Und dann steht da noch das Wort Streit, zumindest in der Luther. Eigentlich ist es Selbstsucht. Und das bedeutet, eine Art von persönlichen Ehrgeiz zu haben, die zu einer Art von Konkurrenz oder Parteilichkeit und Antagonismus führt. Und auch hier ist wieder Egoismus. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise, sich auf das Ego zu beziehen. Erst beginnt ihr mit bitterem Neid und das schafft dann eine Atmosphäre der Konkurrenz und des Konflikts. Und Selbstsucht ruft dann auch Parteilichkeit hervor und Bitterkeit gegenüber anderen. Und dieser Ausdruck Selbstsucht, nun, der änderte im Lauf der Geschichte seine Bedeutung, sodass er für alles verwendet wurde, was jemand tat, um persönlich eine Befriedigung dadurch zu erlangen. Und der Ausdruck hielt Einzug in die Politik und er wurde von Leuten verwendet, die selbstsüchtig nach hohen politischen Ämtern strebten, die ihre eigenen Ziele und zwar um jeden Preis erreichten, egal was sie anderen Menschen antun mussten, um dorthin zu gelangen. Und ihr wisst, wie das in der Politik so vor sich geht. Einfach ausgedrückt, sagt Jakobus, Weisheit, die nicht von Gott kommt, ist einfach was? Egoistisch. Sie ist egozentrisch und besessen davon, einfach das eigene Ego zu befriedigen. Und das Ziel solcher Weisheit ist es, persönliche Erfüllung, und zwar um jeden Preis persönliche Erfüllung zu erreichen. Und das ist das Ziel der humanistischen Denkweise, der humanistischen Soziologie und Psychologie. Es ist das Ziel alles materialistischen menschlichen Bestrebens. Persönliche Erfüllung. Egal, was es kostet. Und das ist wirklich typisch, absolut typisch für ein nicht errettetes Herz. Ist persönliche Erfüllung. Ich fühle mich gut, alles okay. Wehe nicht. Wehe, du kommst in meine Quere. Dann mache ich dich zur Schnecke. Nun, es gibt keine Selbstlosigkeit. Es gibt keine Demut, es gibt keine demütige Liebe für irgendeinen anderen. Und um es mit den Worten aus 1. Johannes auszudrücken, es gibt keine Liebe füreinander. Stolze, egoistische, auf sich selbst fokussierte und zentrierte Motive für das Leben. Menschen, die nur für ihren persönlichen Gewinn arbeiten. Für ihre persönliche Erfüllung. Für ihren für ihre Selbstverherrlichung. Ich wollte schon sagen, für ihren eigenen Porsche, aber ist egal, ich kriege Ärger mit Zuffenhausen, Porsche. Nein, einfach die falsche Weisheit zeigt, es geht nur um mich selbst. Jakobus sagt, wenn euer Motiv für das Leben so hochmütig, lieblos und egozentrisch ist, dann achtet mal auf Vers 14, hört auch auf, euch hochmütig zu rühmen. Und das bedeutet, rühmt euch nicht. Hört auf. Hört auf damit, euch hochmütig zu rühmen. Warum prahlen sie? Sie rühmen sich mit der Weisheit von Gott. Und er sagt hier, wenn ihr rumlauft und euch rühmt, ihr hättet die Weisheit Gottes, aber euer Leben zeichnet sich durch Hochmut oder Lieblosigkeit oder Egoismus auf, dann hört auf, hochmütig zu prahlen. Ob das wohl ankommt? Ich glaube nicht. Hört auf damit zu behaupten, ihr besäßet eine Weisheit, die nicht ausgelebt wird, denn ihr lügt gegen das, was offensichtlich die Wahrheit ist. Das sagt er am Ende von Vers 14. Und dabei geht er quasi zu Vers 13 zurück und Jakobus sagt, wenn ihr Weisheit habt, zeigt sie, bitte, bitte zeigt sie. Wenn ich euer Leben unter die Lupe nehme und sehe, dass ihr ausschließlich von Egoismus und Selbstsucht und Hochmut und Selbstverwirklichung getrieben werdet, dann hört nur auf, euch zu rühmen. Bitte hört auf damit. Als besäßet ihr die Weisheit Gottes, ihr habt sie nicht. Tatsache ist, dass ihr lügt dass ihr lügt und dem widerspricht, was offensichtlich wahr ist. Hört auf, etwas für euch in Anspruch zu nehmen, was ihr nicht habt. Und die Wahrheit hier, dieser kurze Ausdruck, bezieht sich hier ohne Zweifel auf das Evangelium. Ihr habt nicht das Evangelium. Die Wahrheit, das rettende Evangelium, das habt ihr nicht. Ihr lügt gegen die Wahrheit. Kapitel 1, 18 stand, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Und das ist das Wort der Wahrheit. Das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Auch Kapitel 5, Vers 19, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, dort verknüpfte die Wahrheit wieder mit dem Evangelium. Und er sagt ihr also, vielleicht lauft ihr irgendwo herum und ihr behauptet, ihr hättet Gottes Weisheit, aber wenn euer Leben von eurer Selbstsucht und Hochmut gekennzeichnet ist und von egoistischen Wünschen angetrieben wird und dann noch bitterer Neid und Eifersucht da sind, dann ist es egal, was ihr behauptet, dann solltet ihr lieber aufhören, so arrogant zu prahlen. Dann lügt ihr. Und ihr lügt dem Evangelium direkt ins Gesicht. Hochtrabende Behauptung. Göttliche Weisheit zu besitzen, sind nicht überzeugend, wenn sie aus einem Herzen kommen, das vollkommen von Egoismus und Selbstsucht angetrieben wird. Nun, eine Person, die vom Bösen motiviert wird, die arrogant, selbstsüchtig, selbstverwirklichend und selbstverherrlichend und eifersüchtig ist, lügt der Wahrheit ins Angesicht, wenn sie behauptet, die Weisheit Gottes zu besitzen. Das ist eigentlich relativ einfach, oder? Jakobus sagt somit, lebt keine Lüge, seid ehrlich. Und er fordert somit uns auf, zu erforschen, wie es um unser Herz bestellt ist. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Er sagt, nehmt euch unter die Lupe. Was motiviert euch? Betrachtet einmal euer Herz. Seid ihr durch das motiviert, was Gott ehrt? Seid ihr durch die Liebe für andere motiviert? Seid ihr durch Demut motiviert? Seid ihr durch Selbstlosigkeit motiviert? Oder seid ihr auf einem riesigen Ego-Trip? Nun, es gibt keinen Charakterzug, der einen nicht erlösten Menschen mehr auszeichnet als die vollkommene Beherrschung durch Hochmut und das eigene Ego. Und das ist das Wesen der Sache. Es gibt nichts, das für einen erlösten Menschen mehr charakteristisch ist, dass er nicht mehr vollkommen von sich selbst beherrscht wird. Das ist sehr wichtig. In Vers 14 sehen wir also das Motiv. Dann zweitens sehen wir die Charakteristiken falscher Weisheit. Zuerst also das Motiv und jetzt kommen wir zu den Charakteristiken. Wie sieht falsche Weisheit aus? Vers 15 spricht er über diese Weisheit, die nicht vom Himmel kommt. Das ist nicht die Weisheit, sagt er, die von oben kommt. Welche Weisheit? Die Weisheit, die bitter ist, die eifersüchtig ist, die selbstsüchtig ist, die egoistisch und egozentrisch ist. Weisheit ohne Demut, ohne Liebe. Weisheit, der andere Mensch ist mir egal, die nur von ihren eigenen Begierden besessen ist. Diese Weisheit kommt nicht von oben. Was bedeutet es? Sie kommt nicht von Gott. Sie qualifiziert sich nicht als göttlich. Wahre Weisheit kommt von Gott. Das haben wir schon im ersten Kapitel gesehen, wo er sagt, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott. Der wird uns geben ohne Vorwurf. Gott ist die Quelle der Weisheit. Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gott ist die Quelle der Weisheit und er gibt sie denen, die ihn aufrichtig darum bitten. Weltliche Weisheit hingegen, die Weisheit des Menschen, wie sie auch Paulus in 1. Korinther Kapitel 1 und 2 nennt, ist nicht von Gott. Sie ist egoistisch. Ja, sagt das nochmal, sie ist egoistisch und selbstsüchtig. Und er gibt uns drei Worte jetzt, Jakobus, die wir immer verstehen wollen, mit denen er die falsche Weisheit beschreibt. Da sagt er erstens, sie ist irdisch, Zweitens, sie ist seelisch oder auch fleischlich. Und drittens, sie ist dämonisch. Diese drei Dinge. Und das sind sehr interessante Ausdrücke. Was sind die Feinde des Gläubigen? Die Welt, das Fleisch und der Teufel. Und habt ihr diese Parallelen bemerkt? Die Weisheit, die nicht von oben kommt, ist erstens irdisch. Leute, das ist die Welt. Zweitens seelisch oder auch sinnlich, das ist das Fleisch. Und drittens dämonisch, das ist der Teufel. Und das ist eine Charakterisierung der menschlichen Weisheit, die Gott ausschließt. So ist sie. Und was meinen wir mit irdisch? Was genau besagt dieses Wort? Nun, was das Ausmaß angeht, beschränkt es sich auf den Bereich der Zeit und des Raums. Irdisch, Zeit und Raum. Sie kann nicht aus ihrem eigenen Käfig von Zeit und Raum ausbrechen. So ist irdische Weisheit. Es gibt nur das Hier und das Jetzt und alles, was darüber ist, existiert einfach nicht. Sie ist gefangen. Der Mensch befindet sich in diesem kleinen Käfig von Zeit und Raum. Außerhalb davon ist Gott. Die ganze ewige Wahrheit, aber der Mensch kommt aus seinem kleinen Käfig einfach nicht heraus. Er stößt oben an und an der Seite stößt er an, aber er kommt da nicht raus, weil es das für ihn nicht gibt. Sein Denken schließt jegliche geistliche Erleuchtung aus und er steigt nie über das Niveau der materiellen Welt hinaus. Ist das ein Wunder, dass Menschen nicht an eine 6-Tage-Schöpfung glauben können? Nein, es gibt keinen außernatürlichen, übernatürlichen Gott. Alles, was naturalistisch geschehen kann, was auf natürliche Art und Weise geschehen, das kann für sie existieren. Aber ein Gott, der eine Welt schafft, kann nicht existieren. Er findet sich in einem geschlossenen System. Er ist eingesperrt in diesem System. Und alle Schlussfolgerungen, zu denen er kommt, sind Teil seines selbst konzipierten, gottlosen Systems. Er ist erdgebunden und deshalb zeichnet sich all seine Weisheit durch den Fluch seines eigenen gefallenen Zustandes aus. Und dieser Fluch ist in erster Linie was? Sein Hochmut und seine Selbstsucht. Oh, wir wissen, wie die Welt entstanden ist. Und dann entwickelt man irgendeinen Quatsch, muss ich sagen, und glaubt das. Und man belügt sich und sagt, oh, wir haben jetzt herausgefunden, wie alles in diese Welt kam. Alles, was die Welt ausspuckt und alles, was sie hervorbringt, ist deshalb zunehmend auch immer selbstsüchtiger. Und das könnt ihr beobachten. Tut, was euch gefällt. Macht, was ihr wollt. Ihr Lieben, das ist der typische Geist in dieser Welt. Du kannst machen, was du willst. Befriedigt eure eigenen Bedürfnisse, eure eigenen Gelüste, tut, was ihr wollt. Lasst niemand in eure kleine private Sphäre eindringen. Dieses endliche System nicht erlöster Menschen, die Gott nicht kennen, verlangt eine Sache, irdische Weisheit und nicht mehr. Alles beschränkt sich auf die Korruption des menschlichen Systems. Sie durchdringt seine Philosophie, seine Bildung, jede Dimension seines Lebens. Das ist irdische Weisheit. Deshalb nennt er sie irdisch. Zweitens, sagt Jakobus, ist diese Weisheit seelisch. Das griechische Wort psychikos bedeutet fleischlich und bezieht sich auf das Leben eines Menschen, auf sein Fleisch, seine Menschlichkeit, seine Gebrechlichkeit. Was immer auch zum Leben der natürlichen Welt gehört, damit hat Psychikos zu tun. Das haben wir gehört in 1. Korinther 2, Vers 14, wo es heißt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Warum? Er ist einfach sinnlich. Alle seine Gefühle, Impulse und sein Appetit sind wieder eingeschlossen in einem in sich geschlossenen, gefallenen, korrupten System. Und aus dem nicht erretteten Herzen und dem nicht erlösten Geist bringt der Mensch seine gesamte weltliche, menschliche Weisheit hervor. Ihr Lieben, das sehen wir überall. Sei es in der Soziologie, in der Philosophie oder in der Psychologie oder auch Pädagogik. Ist mir gerade sehr wichtig geworden. Pädagogik. Der Mensch versteht den Menschen, die Probleme des Menschen und die Lösung dafür nur aus einer rein humanistischen, fleischlichen, sinnlichen Perspektive, mehr nicht. Das ist die Weisheit der Welt. Sie ist erdgebunden. Sie ist beschränkt auf die Sphäre von Zeit und Raum und den gefallenen Zustand einer korrupten Menschheit. Leben Sie ist bestenfalls eine Reflexion seiner Menschlichkeit, seiner Fleischlichkeit und seines sinnlichen Charakters. Und das heißt, sie erhebt sich nicht über seine körperlichen Impulse hinaus. Drittens, sie ist dämonisch. Und das ist einfach das Adjektiv von Dämon. Davon ist es abgeleitet und es ist die einzige Stelle im gesamten Neuen Testament, wo dieses Wort als Eigenschaftswort, als Adjektiv auftaucht. Und es bedeutet dämonisch und weist darauf hin, dass alle, dass menschliche Weisheit, obwohl sie das Maximum ist, das der Mensch aus seinem eigenen Verstand produzieren kann, und das auf seine eigene irdische Existenz beschränkt ist, in Wirklichkeit von wem hervorgebracht wird? Von Dämonen. Dämonen, die vom selben bösen System gefangen genommen worden sind wie die Menschen. Und das ist genau das, was Paulus sagte, als er an Timotheus schrieb und sagte, Irrlehrer würden was? Sich Lehren von Dämonen zuwenden. Das ist der Ursprung falscher Lehre. Sie ist auch dämonisch und so ist es auch mit der irdischen Weisheit. Sie ist dämonisch, das ist der Ursprung. Irdische Weisheit wird durch Dämonen hervorgebracht. Sie reflektiert sinnliche Gefühle. Und sie geht nicht weiter als der gefallene Zustand der Menschen. Und das ist erdgebundene, sinnliche, dämonische Weisheit. Und so leben die meisten Leute. Aber Satan nennt das was? Wie nennt er das? Weisheit. Es ist Weisheit. Als Eva in Kapitel 3, Vers 6 im Garten von Eden war, betrachtete sie Frucht, weil sie gehört hatte, dass der Baum einen weise machen konnte. Das hat ihr Satan gesagt. Er hat gesagt, wenn du davon isst, Gott will nur nicht, dass du so weise bist. Und er verspricht, dass ihr Dinge wissen werdet. Das macht Satan immer so. Dass ihr gelehrt und gebildet sein werdet, wenn ihr nur auf seine dämonische Weisheit hört. Aber die Weisheit von unten entspricht bösen Geistern. Sie entspringt gefallenen Engeln. Sie entspringt Dämonen. Sie entspringt Satan und seinen Agenten. Das sind seine dienstbaren Geister, die er hat. Die als Diener des Lichts maskiert sind, die sich als Diener Gottes ausgeben, während sie in Wirklichkeit Diener der Finsternis sind. Nun, das, was menschliche Verderbtheit so verheerend macht, ist, dass der Mensch intelligent und verderbt ist. Und diese Kombination ist tödlich. Intelligent verdorben. Ein intelligenter Narr. Wir haben schon darüber gesprochen. Dämonische, natürliche, erdgebundene Weisheit reicht nie an Gott heran. Sie reicht niemals an das, was Gott an Weisheit geben kann. Sie veranlasst einen Menschen dazu, überheblich und selbstzufrieden und unmoralisch und arrogant und selbstgenügsam zu sein und sich vollkommen seinen natürlichen Impulsen hinzugeben. Lass dich einfach gehen. Das ist weise, oder? Oh, wirklich toll. Das kann jeder Idiot. Oh, Entschuldigung, kann jeder Mensch. Das kann jeder Mensch. Jeder Narr kann sich gehen lassen. Das ist dämonisch. Und die einzige Sache, die die Welt davon abhält, eine vollkommen animalistische, tierische Existenz zu führen, ist, dass Gott in seiner Gnade die Welt mit einem göttlichen Weisheit gesalzen hat, die die Menschen bis zum heutigen Tag noch in Schach hält. Mensch, dass es überhaupt noch funktioniert in unserer Gesellschaft, ist Gottes Gnade. Und er hat einen Bändiger, seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist bändigt Menschen sozusagen. Und wenn der Geist Gottes das Böse nicht mehr in Schach hält und das Salz, was wir sind als Kinder, wenn wir nicht mehr da sind, dann bricht für mehrere Jahre auf dieser Erde die Hölle los, wenn Gott das gehen lässt. Warum? Weil dann das Böse nicht mehr unter Kontrolle ist. Die Erde nicht mehr konserviert wird durch die Menschen, die an Gott glauben. Wenn Gott sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann sind wir gewissermaßen konservieren wir diese Gesellschaft. Ihr Lieben, eines Tages wird es zu einer bösartigen Infektion kommen, die ihren tödlichen Einfluss überall verbreiten wird, wenn Gott loslässt. Und es wird immer schlimmer mit unserer Gesellschaft. Und man fragt sich, warum muss es so laufen? Und dann ruft euch in Erinnerung, dass es nicht anders laufen kann. Weil wir eine ganze Zivilisation von Leuten haben, die ihre menschliche Weisheit ausleben wollen. Und die sind eingeschränkt auf diese menschliche Weisheit. Und sie haben keine Antworten, sie haben keine Lösung. Und deshalb ist das Bildungssystem in Bezug auf seine Fähigkeit, den Menschen zu beurteilen und seine Probleme zu lösen, einfach eine absolute Farce. Es besteht nur aus dämonischer Weisheit und tritt in Kontakt mit den Gefühlen des Menschen, die in ihrer Korruption hoffnungslos eingesperrt sind, in diesem Käfig sitzen und nicht rauskommen. Und es bietet keine Antworten. Ihr Lieben, das ist menschliche Weisheit. Weisheit, die die Welt auszeichnet. Jakobus sagt also, schaut, wenn ihr herumlauft und behauptet, ihr hättet Gottes Weisheit, und ihr jedoch von Hochmut angetrieben werdet und die Reflexion eurer Weisheit, das ist, was typisch für die Welt und dämonischen Ursprungs ist, fleischlich in Bezug auf seinen Antrieb und erdgebunden in Bezug auf sein Ausmaß, dann kaufen wir euch das, was ihr behauptet, einfach nicht ab. Ihr sagt, ja, ich habe Weisheit von Gott. No, no way. Wenn ihr von der Weisheit der Welt angetrieben werdet, dann ist eure Behauptung, was auch immer es sein möge, einfach unglaubwürdig und ihr lügt gegen die Wahrheit. Drittens redet er in Vers 16 über die Folgen falscher Weisheit. Die Folgen. Was sind die Folgen? Was ergibt sich daraus? Vers 16 heißt es, denn wo Neid und Streitsucht ist, und hier wiederholt er die beiden Motive aus Vers 14, da ist Unordnung und jede böse Tat. Das ist die Folge. Unordnung bedeutet Unordnung, die sich aus Instabilität und aus Chaos oder Verwirrung ergibt. Und dasselbe Wort wird in Kapitel 1, 8 verwendet für die Auswirkung eines geteilten Herzens. Kapitel 3, 8, die Auswirkung einer unkontrollierten Zunge. Dasselbe Chaos, Verwirrung, Unordnung. Lieben, irdische Weisheit wird nie, absolut nie Harmonie hervorbringen. Sie wird nie Liebe hervorbringen, denn irdische Weisheit ist zuallererst hochmütig und selbstsüchtig. Sie frönt ihren eigenen Gelüsten und zerstört Intimität. Es zerstört Liebe, es zerstört Einheit und Gemeinschaft und sieht Zwietracht und bringt Chaos. Und ihr Lieben, das sehen wir überall in der Welt. Zorn, Bitterkeit, Gerichtsverfahren, Scheidungen, Menschen, die mit ihren Mitmenschen nicht klarkommen. Das ist die Folge des Vermächtnisses irdischer Weisheit. Verwirrung, Chaos und Zerstörung, Verheerung, Zwietracht, die Unfähigkeit zu lieben, keine Intimität, kein wahrer Austausch, keine echte Gemeinschaft, keine Harmonie, kein Frieden. Und unsere Welt wird immer schlimmer werden. Leben, während die Menschen sich dem Tag näher, an dem Jesus Christus wieder auf der Erde erscheint. Nun, die Folge ist also als erstes Verwirrung, Chaos, eine völlige Unordnung. Und zweitens, jede böse Tat. Jetzt könnt ihr ausdenken, was es ist. Jede böse Tat. Und allgemeiner kann man das nicht fassen. Es bedeutet genau das, was da steht. Im besten Fall bedeutet es Phaulos, das ist das Wort wertlos. Und im schlimmsten Fall bedeutet es abscheulich. Das ist die Folge. Jede wertlose und abscheuliche Sache. Und sie betrachtet das Böse nicht unter dem Aspekt seiner aktiven und passiven Bösartigkeit, sondern vielmehr unter dem Aspekt ihrer absoluten Nutzlosigkeit. Völlig nutzlos. In der absoluten Unmöglichkeit, dass daraus jemals irgendein wahrer Gewinn hervorgeht. Menschliche Weisheit führt also zur Unordnung, Chaos, Verwirrung und zu absolut nichts Gutem. Einfach, oder? Und das ist richtig unverblümt, absolut nichts Gutes. Und die Sache, das Wort hier oder Tat, das ihr in jeder bösen Tat seht, ist im Griechischen Pragma, pragmatisch. Diese Weisheit bringt absolut nichts hervor, das pragmatisch betrachtet irgendeinen Wert hat. Im besten Fall bringt sie wertlose Dinge hervor, im schlimmsten Fall bringt sie abscheuliche Dinge hervor. Und das kann, ihr Lieben, ganz gewiss nicht von Gott sein. Deshalb sagt Jakobus, wer ist weise? Der zeige es uns. Wir wollen es sehen. Wenn ein Mensch behauptet, die wahre Weisheit Gottes zu besitzen, wenn er behauptet, wahren Glauben zu besitzen und den Herrn Jesus Christus zu kennen, aber sein Herz ist voll von bösen Motiven, die auf seinen selbstgerichteten, selbstsüchtigen Hochmut ausgerichtet sind, und seine Lebensweise irdisch ist, wenn sie sinnlich ist oder fleischlich oder dämonisch motiviert. Und wenn das Produkt seines Lebens Chaos und Zwietracht und Unordnung und Verwirrung und von nichts, was Wert hat, gekennzeichnet ist, sondern nur Böses zu finden ist. Und dann behauptet, dass er Gottes Weisheit hat, dann lügt er einfach gegen die Wahrheit. Das ist falsche Weisheit. Nun, lass uns schnell zur wahren Weisheit gehen. Wahre Weisheit. Als erstes sehen wir das Motiv wahrer Weisheit. Vers 17, da heißt es, die Weisheit von oben aber, das ist der Kontrast, zeigt den Kontrast an, die also von Gott herabkommt, ist erstens Proton, erstens. Und das sondert das Wort gewissermaßen ab, ist erstens rein. Sie ist als allererstes rein. Und das ist ein Hinweis auf das Motiv. Sie ist zuerst, ist sie rein. Und das hier verwendete Wort impliziert moralisch-geistlich aufrichtigen Charakter. Und das ist nicht das Wort Hagios, ist heilig, es ist Hagnos. Und das hat mehr mit geistlicher Integrität und moralischer Aufrichtigkeit zu tun. Frei von bitterem Neid, frei von Selbstsucht, frei von arroganter Selbsterhöhung. Sie ist rein. Und dieses Wort wird in 1. Johannes 3, Vers 3 für unseren Herrn Jesus Christus verwendet, unseren Herrn, weil Jesus rein ist im Sinne eines Vorbildes für alle Reinheit. Und das Motiv für Gottes Weisheit ist also zuerst Reinheit. Ihr Lieben, zeige mir einen Gläubigen, ich zeige dir eine Person, deren Herz reine Wünsche hegt. Und dieser Gläubige will im tiefsten Innersten Gottes Willen tun, will Gott dienen und will Gott lieben. Paulus sagt dann in Römer 7, selbst wenn ich sündige, tue ich das, was ich nicht will. Und zwar, was ich nicht tun will, das tue ich. David fleht, entsündige mich mit Isop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Nun, der wahre Christ, der hasst seine Sünde und tief aus seinem Innersten steigt eine Sehnsucht nach dem empor, was sauber, was rein und was heilig ist. Etwas, was ehrlich ist, und er schreckt vor Verunreinigung zurück. Er will reine Hände und ein reines Herz. Deshalb, ihr Lieben, ist die Reinigung auch für einen Christen etwas Charakteristisches. Erinnert euch, ich habe Psalm 32, und da, ich glaube, Vers 6 ist es, davon gesprochen, dass David sagt, dass es charakteristisch ist, dass der Mensch sich Gott naht, solange er zu finden ist. Warum? Weil er sich reinigt, immer wieder. Ich habe euch damals gesagt, dass ich diesen Vers in Psalm 32, Vers 6 nicht konjunktivisch, sondern indikativisch auslege, dass es eine Realität widerspiegelt, dass der Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat, sich reinigt. Der sucht ihn, um sich zu reinigen. Übrigens lesen wir auch in den Seligpreisungen, dass es ein Zustand des wahren Gläubigen ist. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Und das Wort schauen bedeutet verstehen. Und diejenigen, die ein reines Herz haben, verstehen Gott wirklich. Das bedeutet, Gott zu verstehen, ist wahre Weisheit. Wieder zurück zu dem, was wir in den letzten beiden Predigten gehört haben. Nun, wir sehen, wie Jakobus seinen Brief mit großer Vertrautheit auch auf die Bergpredigt aufbaut. Und der Grundgedanke dieses Wortes Hagnos war der Gedanke, im Herzen rein genug zu sein, um vor die Götter zu kommen. Ihr habt ganz recht gehört, es war ein profanes, es war ein weltliches Wort und die Menschen mussten so rein sein, um vor ihre Gottheiten zu kommen. Anfangs bezog er sich auf ihre Reinigungszeremonien, bei denen man seinen Körper wusch. Später bezog er sich dann auf moralische Reinheit, die es einem ermöglichte, vor Gott zu kommen. Und auf dem Asklepios-Stempel in Epidauros fanden Archäologen zum Beispiel eine Inschrift, die Folgendes besagt, Zitat, wer den göttlichen Tempel betritt, muss Hagnos sein, muss rein sein. Reinheit bedeutet, einen Verstand zu haben, der heilige Gedanken hegt. Versteht ihr das? Selbst die Heiden verstanden also, dass ein reines Herz erforderlich war, um vor Gottheiten zu kommen. Und die grundlegende Reinheit des Herzens ist also das Motiv des Gläubigen. Und er hat kein hochmütiges Herz, sondern ein reines Herz. Und in Hesekiel lesen wir, dass Errettung darin besteht, dass Gott das steinerne Herz aus dem Leib nimmt und ein neues Herz gibt. Dass dieses neue Herz, statt von sich selbst besessen zu sein, von Reinheit erfüllt ist. Nun, ihr fragt jetzt vielleicht, aber warum sündige ich immer noch? Nicht nur ihr, warum sündigen wir immer noch? Und das ist so, weil unser neues Herz in unserem alten Fleisch gefangen ist. Und unser Herz kämpft gegen unser Fleisch und deshalb sagt Paulus in meinem Innern, erfreue ich mich an den Gesetzen Gottes und will Gott wohlgefallen. Und es ist dieses hartnäckige, korrupte Fleisch, die noch unerlöste Menschheit, die das Begehren in meinem Innern zunichte macht. Aber im wahren Herzen eines Gläubigen steckt ein reines Herz. Und das Motiv ist Reinheit. Achtet einmal Vers 17 auf das nächste Wort. Das ist das Sodan, Epeta. Und das Wort gleich danach wird mit, also nach rein, das von rein, das setzt es gewissermaßen ab von rein. Das, was jetzt kommt, es setzt es ab, dieses rein. Deshalb glaube ich, vermute ich auch, dass es ein Motiv sein kann. Und nicht nur als Charakteristik, als von wahrer Weisheit gesehen wird. Und nachdem er jetzt praktisch die Reinheit als ein Motiv angesehen hat, sagt er dann an nächster Stelle, und hier sind die zweitens Qualitäten, die wahre Weisheit auszeichnen. Qualitäten, die wahre Weisheit auszeichnen. Was sind die Charakteristiken? Was sind diese Qualitäten? Nun, im Vergleich zu der letzten Art von Weisheit, die irdisch, seelisch und dämonisch war, ist diese Art von Weisheit erstens was? Friedfertig. Irenikos ist von Frieden, friedliebend, den Frieden fördernd. Was sagen die Seligpreisungen? Glückselig sind die Friedfertigen. Matthäus 5, Vers 9. Auch hier sehen wir wieder diejenigen, die typischerweise Söhne Gottes, als Söhne Gottes gesehen werden, Friedfertige. Die Weisheit Gottes stiftet keine Verwirrung, sie stiftet keine Unordnung, sie erhöht sich nicht selbst, sie ist vielmehr friedliebend. Sie stiftet Frieden und das schafft Ordnung. Sie schließt keinen gottlosen Waffenstillstand, keinen Kompromiss mit der Wahrheit, sondern sie schließt wahren Frieden. Zweitens sagt er, die Weisheit von oben sei gütig. Und ein Autor bezeichnete sie als süße Angemessenheit oder süße Vernunft. Und das ist wirklich ein wunderbares Attribut eines erlösten Charakters und göttlicher Weisheit, die demütig und geduldig ist, die unerschütterlich gütig, die sich der Schande, Scham und schlechter Behandlung und Verfolgung sogar mit einer demütigen Haltung unterordnet. Eine Einstellung der Höflichkeit, der Freundlichkeit, der Geduld, der Rücksichtnahme, ohne Hass, ohne Boshaftigkeit, ohne Rache. Ihr Lieben, ich beobachte euch, ich habe auch mit euch zu tun und manchmal verärgere ich auch einige Leute von euch. Aber was mir am meisten gefällt, ist, wie ihr mir vergebt. Wie gütig ihr seid. Das ist unglaublich, das ist das Schönste. Und in den Seligpreisungen heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches Wort gegen euch reden. Denn diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sind diejenigen, die das Reich erben wollen. Deshalb sagt Jakobus hier wieder dasselbe wie Jesus. Bürger des Reiches Gottes sind solche Menschen. Sie sind friedfertig und gütig, absolut gütig. Sie sind die Art von Menschen, die keine Rache kennen. Stell dir vor, ich müsste jedes Mal von euch Rache erwarten, wenn ich euch irgendwie verletzt habe. Ich wäre schlimm dran. Oh, meine Güte. Nein, diese Menschen nehmen Verfolgung und schlechte Behandlung mit Güte auf. Sogar das. Und drittens sagt er, diese Weisheit lässt sich sagen. Diese Weisheit von Gott lässt sich etwas sagen. Sie ist folgsam. Und das bedeutet, sie sind bereit nachzugeben, nicht stur, sie lassen sich leicht überzeugen, sie sind belehrbar und gefügig. Und das ist im Gegenteil von stur und nachgiebig und ungehorsam. Und dieser Begriff wird einem Menschen verwendet, der sich bereitwillig militärischer Disziplin unterwirft. Und er wird für eine Person verwendet, der rechtliche und moralische Maßstäbe für das Leben einhält und sich bereitwillig unterordnet. Und auch das reflektiert wieder die Einstellung der Seligpreisung, wo es heißt in Matthäus 5, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihres ist Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ihr Lieben, diejenigen, die demütig sind und gebrochen sind wegen ihrer Sünde und wegen ihrer Sünde trauern, die wegen ihrer Sünde sanftmütig sind, das sind die Gefügigen. Die lassen sich führen, die sind belehrbar, sie sind nachgiebig. Und darum geht es. Und viertens sagt Jakobus, jemand, der sich durch wahre göttliche Weisheit auszeichnet, ist voller Barmherzigkeit. Das geht ein bisschen mit der Güte einher. Voller Barmherzigkeit. Und das ist eigentlich die Sorge um das Wohlergehen von Leuten, die leiden. Nicht nur, indem wir Menschen vergeben, die uns Unrecht getan haben, sondern auch, indem wir voller Erbarmen die Hand nach denen ausstrecken, die leiden, um jemandem zu helfen. Wenn Leute als barmherzig beschrieben werden, Güte und Erbarmen demonstrieren, dann legen sie wieder eine Einstellung aus den Seligpreisungen an den Tag. Matthäus 5, Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ihr Lieben, das ist die Weisheit Gottes und ein Beweis lebendigen Glaubens, ein verwandeltes Leben, die Sorge um das Wohlergehen anderer. Leute, das ist so schön in der Gemeinde, euch zu sehen, wie ihr euch um andere kümmert. Ihr sagt, ihr seid mir wichtig. Wenn jemand ein Problem hat, no problem, ich helfe dir. Und das ist, was Johannes sagte, die Liebe für andere. Aus der Barmherzigkeit heraus. Euren Bruder gegenüber nicht erbarmungslos zu sein, wenn ihr ihn leiden seht. Und Johannes sagt, wenn ihr das tut, wie kann dann die Liebe Gottes in euch wohnen? Und er sagt dasselbe wie Jakobus hier. Wenn ihr nicht liebt, wenn ihr das nicht tut, wie kann dann die Liebe in euch wohnen? Unmöglich. Und dann, fünftens, ist die Weisheit voll guter Früchte. Vers 17, voll guter Früchte. Das bedeutet einfach alle guten Werke, eine breite Vielfalt geistlicher Werke. Und das gleicht den Seligpreisungen. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das ist ein Mensch, dessen Leben sich einfach durch gute Taten ausdrückt. Werke, die durch Glauben hervorgebracht werden, wie Jakobus in Kapitel 2, 14 bis 20 sagte. Einfach eine breite Vielfalt geistlicher Taten, die Frucht des Geistes, die Frucht der Gerechtigkeit, die Paulus im Philipperbrief von Kapitel 1, Vers 11 anspricht. Und die Weisheit Gottes ist wirklich einzigartig. Lass uns wiederholen, sie ist friedfertig, wie die Friedensstifter in den Seligpreisungen. Sie ist gütig im Sinne von süßer Angemessenheit oder Vernunft und Abwesenheit von Rache. Und sie nimmt Verfolgung und Misshandlung ohne Vergeltung hin. Und sie lässt sich sagen, ist bereit nachzugeben, ist belehrbar. Oh, was für eine wunderbare Eigenschaft das ist, wenn sich jemand was sagen lässt. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, bitte sag mir das Wort Gottes. Ich will hören, ich will lernen, ich will wachsen. Und dann, statt das ihre zu suchen, sucht sie die Interessen anderer. Sie ist barmherzig. Sie ist voller guter Früchte. Das bedeutet, sie offenbart, was gut und vornehm und gerecht ist vor Gott, wie diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten in den Seligpreisungen. Und dann in Vers 17, sie ist unparteiisch. Nun, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieser Begriff verwendet wird. Es bedeutet unerschütterlich. Und diese Weisheit ist in ihrer Hingabe nicht gespalten. Da ist kein Schwanken, keine Verschiebung. Da hängt man nicht sein Fähnchen in den Wind. Diese Weisheit ist gleichbleibend und unparteiisch. Und in Kapitel 2 haben wir bereits schon von der Parteilichkeit gehört und gesprochen und die Gunsterweisung gegenüber den Reichen, die wurde dort angeprangert. Aber dieser Mensch, der unerschütterlich ist, ist nicht so. Er schwankt nicht. Das ist der treue, vorbehaltlose, absolut aufrichtige Mensch, der sich voller Glauben Gott ergibt. Und in der Bergpredigt ist es der Mensch, der sein Licht ständig so vor den Leuten leuchten lässt, dass sie seine guten Werke sehen können. Und als Zweck war es, damit sie den Vater im Himmel preisen können. Unerschütterliche, unparteiische Hingabe, alle Personen gleich ansehen und nie in der einen eigenen Sache schwanken. Das ist dieses Unparteilichsein. Und dann schließlich Nummer 7, frei von Heuchelei. Frei von Heuchelei, vollkommen aufrichtig, wahrhaftig, nicht vorgetäuscht, nicht simuliert, keine Maske, keine Heuchelei. Das ist der Höhepunkt wahrer Weisheit. Wollt ihr wissen, was wirklich ein weiser Mensch ist? Es ist ein Mensch, der diese Art von Lebensweise offenbart, diese Art von Verhalten. Und da Christus unsere Weisheit ist und Christus die Verkörperung all dieser Charakteristiken, werden diese Charakteristiken, wenn Christus in dein Leben Einzug erhält, zu euren, zu meinen Charakteristiken. So wie Christus sein Leben durch mich lebt, kommen auch diese Charakteristiken durch mich und scheinen durch mich hindurch. Das ist, was er sagt. Wenn ein Mensch also von sich behauptet, er habe wahre Weisheit und reine Motive und ein Verhalten, das Friedfertigkeit liebt, einen demütigen, geduldigen, nicht rachsüchtigen Geist, süße Vernunft, die Bereitschaft, sich gehorsam zu fügen, die Gewohnheit, barmherzig gegenüber anderen zu sein und eine Vielfalt von gerechten Werken, die anderen geistlich Gutes tun und ihnen nützen, ein ungeteiltes Bekenntnis zur Gottes Weisheit. Und wenn er behauptet, er sei unparteiisch gegenüber allen und all das ist aufrichtig und echt, dann, so sagt Jakobus, zeigt dieser Mensch, dass er wahre Weisheit besitzt. Und eben, es geht nicht darum, dass ihr in eurem Leben alles auf einmal habt. Das schafft ihr nicht. Ihr könnt nicht alles auf einmal haben, was ihr haben solltet, sondern vielmehr darum, dass ihr etwas besitzt und genug davon habt, um das Leben in euch, das Leben Gottes in euch zu zeigen. Demonstrieren wir das alles ständig? Leider nicht, oder? Aber ihr habt etwas als Christen davon. Und man sieht nie so viel, wie man haben sollte. Wir wünschen immer, dass wir noch ein bisschen weiter wären. Aber das ist nicht immer so. Aber wenn ihr gar nichts davon habt und nur mit euch selbst beschäftigt seid und nie die Not der anderen seht und immer heuchelt, keine Liebe besitzt und das dreht sich in eurer Welt und ihr werdet eifersüchtig und selbstsüchtig und ihr findet jede böse Tat in eurem Leben, dann müsst ihr euren Glauben wirklich in Frage stellen. Nun, was bringt dieser letzte Punkt hervor? Was sind die Folgen wahrer Weisheit? Vers 18. Damit kommen wir zum Ende. Interessanter Vers. Er fordert wirklich zum Nachdenken auf. Nicht, dass der Rest nicht auch zum Nachdenken auffordert, aber er fordert raus, seine Art und Weise, seine Leser wachzurütteln. Die Frucht der Gerechtigkeit. Seht mal, womit wahre Weisheit hier gleichgesetzt wird. Womit? Mit der Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird mit wahrer Weisheit gleichgesetzt. Weil Weisheit gerechtes Leben ist. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät, sagt er. Das ist wirklich ein merkwürdiges Bild. Frucht wird gesät. Normalerweise werden Samen gesät, aber andererseits wird Frucht, die geerntet wird, zu Samen für die nächste Ernte. Stimmt's? Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und das ist das unausweichliche Gesetz des Sehens und Erntens. Wo es wahre Weisheit gibt, wahre Gerechtigkeit, ist diese wahre Gerechtigkeit, die verwirklicht wird, eine Frucht. Aber diese wahre Gerechtigkeit, die Frucht ist, sie wird zu Samen und erzeugt mehr wahre Gerechtigkeit. Es ist das Gesetz des Sehens und Erntens. Während die Frucht der Gerechtigkeit gesät wird, bringt sie gleichzeitig mehr Gerechtigkeit hervor. Der kontinuierliche Prozess, der kontinuierliche Kreislauf der gerechten Frucht, ein gerechter Akt, der von dem Feld wahrer Weisheit geerntet wird, wird zum Samen, aus dem wieder eine andere Frucht erwächst. So schwer ist das gar nicht. All das geschieht in Frieden. Und das ist die harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und Gott und den Menschen untereinander, durch die, die Frieden stiften. Sie tun es und sie profitieren davon. Friedensstifter werden Frieden erleben. Und der letzte Ausdruck ist, die Frieden stiften. Aber das Beste, was wir hier darüber sagen können, ist, dass Gerechtigkeit in einer Atmosphäre des Friedens gedeiht, in den Händen von Friedensstiftern. Und das wollen wir uns zu Herzen nehmen. Und die Quintessenz bei Friedensstiftern ist, dass sie sich selbst nicht wichtig nehmen. Es dreht sich nicht um sich selbst. Jakobus folgt einem klaren Gedankengang. Wenn jemand von sich behauptet, ein Christ zu sein, muss er das dadurch beweisen, dass er wie ein Christ lebt. Und ihr Lieben, nichts überzeugt mehr die Art von Weisheit, die zu besitzen, die sich in seinem Verhalten offenbart. Gottes Weisheit wird sich in unserer Lebensweise offenbaren. Und wenn wir ihn hören und ihn lieben und ihm gehorsam sind und ihm dienen, wird sich das durch ein gereinigtes Herz in demütigen friedenstiftenden Werken der Gerechtigkeit äußern. Die sich einfach dann selbst vermehren. Und das ist ein fantastisches Bild und Jakobus sagt, so beweist ein Mensch, ob er die Weisheit Gottes besitzt oder nicht. Und ich fordere euch heute heraus, euch selbst zu fragen. Frage du dich, habe ich diese Weisheit? Habe ich Gottes Weisheit? Und die Antwort ist nichts anderes als der Charakter eures Lebens. Wie sehen eure spezifischen Werke aus? Wie sieht eure Einstellung aus? Und dann nehmt ihr euch selbst unter die Lupe. Ist euer Leben durch Weisheit geprägt? Oder ist euer Leben durch göttliche Weisheit geprägt? Vielleicht sagst du jetzt, ich weiß das nicht ganz genau, auf welcher Seite ich mich befinde. Das ist ein Problem. Du musst es wissen. Du musst wissen, wo du stehst. Du musst herausfinden, auf welcher Seite du stehst. Du musst wissen, ob du gerettet bist oder ob du noch verloren bist. Nun, vielleicht bist du auf der Seite der menschlichen Weisheit, der weltlichen Weisheit, aber du bist schon so lange von Christen umgeben, dass du dir einige unserer Angewohnheiten zugelegt hast. Ja, du bist so ein Chamäleon, du passt dich so ein bisschen an, aber du bist kein wirklicher Christ. Du hast nicht diese Weisheit. Ihr Lieben, das ist eine große Gefahr. Vielleicht bist du auf der anderen Seite der göttlichen Weisheit, aber du bist schon so lange in der Welt ausgesetzt, dass du dir einige der Angewohnheiten der Welt zugelegt hast. Dann leg das ab. Und wenn du Probleme hast, herauszufinden, wo du stehst, sag euch, dann bist du in einer verzweifelten Situation. Der Mensch, der zu Christus gehört, sollte sich ohne jeden Zweifel darüber bewusst sein, wo er steht. Und wenn du zwischen den Stühlen sitzt, dann mach heute fest, dass du dich vor Jesus Christus beugst, dass du ihm seine Sünde bekennst, die Sünde bekennst, dass du ihm sagst, wer du bist. Weil du reichst nicht an seine Herrlichkeit. Du hast Mangel an seiner Herrlichkeit und du brauchst seine Vergebung. Ihr Lieben, Weisheit ist gleichbedeutend mit Lebensweise. Und das hat Jakobus sehr wohl verstanden. Prüft euch, wo ihr steht. Kommt zu Gott. Eifer ihm nach. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit, die du uns erwiesen hast, lieber Gott und Vater, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, den Herrn Jesus Christus, der uns selbst vorgelebt hat, wie wir ein Leben leben sollen auf dieser Erde. Herr Jesus Christus, du bist das ultimative Vorbild der Menschheit geworden. Du bist absolut perfekt gewesen in allen Handlungen. Herr, wir reichen nicht an diesen Maßstab heran, weil wir von Natur aus sündige Menschen waren. Aber selbst als Kinder Gottes stellen wir fest, dass wir nicht perfekt und vollkommen sind. Wir können uns immer nur wieder beugen. Und da deine große Barmherzigkeit und Güte, mit der du uns vergibst. Herr, und weil du uns vergibst und bereit bist, beugen wir uns vor dir. Und weil du uns vergeben hast und weil jede Sünde, die wir begangen haben, so eine große Sünde gegen dich ist, können wir jedem anderen auch vergeben. Herr, können wir barmherzig und gütig sein. Herr, du ermöglichst es, du veränderst uns, wenn wir zu dir kommen. Herr, ich bete nochmals, auch heute, wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, der noch göttlicher Weisheit widerstrebt und in weltlicher, irdischer, in seelischer, dämonischer Weisheit lebt. Ich bitte dafür, dass diese Person die Knie beugt vor dir, seine Sünde erkennt und bereit ist, für dich zu leben. Nicht nur, um sich vor der ewigen Verdammnis zu retten, sondern sich in die Gemeinschaft der Gläubigen zu begeben, um dir die Ehre zu geben. Denn dazu ist das Leben bestimmt, dass wir für dich leben. Danke dafür. Danke für deine große Gnade. Danke, dass wir in deiner Weisheit leben dürfen, weil du uns verändert hast. Wir lieben dich und geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen.